Breite Marmorstufen ragen über mir auf. Ich komme wieder auf die Beine und steige hastig hinauf. Die Stufen sind so hoch, dass ich springen muss. Als ich auf einem Treppenabsatz verschnaufe, sehe ich den riesigen Turm. Eine hysterische Geburtstagstorte, die schlanke Version des Turms von Babel. Das Ungetüm besteht aus 6 großen, runden Geschossen. Ganz oben thront eine Lenin-Statue. Jedes Geschoss ist mit Säulen bekleidet, auf denen weitere Skulpturen stehen, Menschen, die 5-mal so groß sind wie ich. Sie tragen Fahnen und marschieren vorwärts. Ich sehe Arbeiter und Kinder, Kolchose-Mädchen, Jungen mit Meißel und Hammer in den Händen. Sie tragen 2-teilige Arbeitsanzüge, Latzhosen, Schürzen über den Kleidern, Kopftücher und Schirmmützen. Lenin nimmt etwa ein Viertel des Gebäudes ein und weist in die Ferne, Richtung ukrainischen Checkpoint, Richtung Westen, weg von dem Kriegsgebiet, weg von der russischen Grenze. Ich folge seinem Finger und entdecke den Helm des Soldaten, der am Rand des Weizenfelds entlangläuft. Verfolgt er mich etwa immer noch? Hinter mir geht knarrend eine Tür auf. »Hey, sag mal«, zischt die Stimme, »was stehst du da herum?« Im Türspalt erscheint ein Kopf. Ich erkenne das Gesicht von einem schwarz-weißen Porträt, das in dem Schlafzimmer meiner Oma über dem Bett hängt. »Holy shit«, flüstere ich, »Nikolai!« Er scheint keinen Tag älter zu sein als auf dem Foto. Ein paar lange Furchen auf der Stirn, Krähenfüße, frisierter Schnurrbart, dunkle Augenbrauen und eine stramme Kinnpartie. Mit seiner schmalen Hand winkt er mich zu sich. Ich werfe Lenin einen letzten Blick zu. »Was tut der noch hier?«, rufe ich. »Ist der Mann nicht ein Jahrhundert zu spät dran?« »Was soll's«, sagt Nikolai. »Komm rein.« Ich renne die restlichen Stufen hoch und schlittere über die glänzenden Treppenabsatz zur Tür. Weizenkörner strömen durch den Türspalt nach draußen. »Die müssen alle wieder hinein«, sagt er besorgt. Also gehe ich in die Hocke, forme mit meinen Händen eine Schale, schaufle die Körner peinlich genau zurück. »Schneller, so schnell dein junger Körper kann, ein Mädchen!« Während ich meine Hände als kleine Schneepflüge einsetze und das Getreide vor mir herschiebe, höre ich den Soldaten rufen, dass ich mitten in einem Minenfeld stehe. »Ich weiß nicht, was du da tust, aber hör mir gut zu, nicht bewegen!« Einen Moment überlege ich, ob ich Nikolai folgen oder die Augen zukneifen und mich nicht mehr rühren soll, wie es der Soldat sagt, mich einfach totstellen in dem Feld, bis mich jemand rettet. Doch als ich in die freundlichen blauen Augen meines Urgroßvaters blicke und hinter mir den Soldaten näher kommen höre, fege ich die letzten Weizenkörner zusammen und stapfe hinter ihm her. Einmal drinnen drücke ich mit Nikolai die schwere Tür zu. Er beugt sich vor und holt tief Luft. Ich lege meinen Rucksack ab und lasse mich drücklings ins Korn fallen. Die Gewölbedecke und die Wände sind voller Fresken. Menschen mit roten Fahnen in der Hand. Kinder in weißen Anzügen und roten Halstüchern. Sie marschieren über Boulevards, die genauso breit sind wie die 6-spurige Straße, die mitten durch Kiew verläuft und auf der die Militärparaden am 9. Mai abgehalten werden. Die Ecken der Decke sind mit Hämmern und Sicheln verziert. Ich sehe rote Sterne, goldene Ornamente, steinerne Banner. Nikolai reicht mir die Hand und zieht mich hoch. »Endlich«, sagt er, »nach all der Zeit.« Er schüttelt das Getreide aus den Falten meiner kurzen Hose und meines T-Shirts, hört aber abrupt damit auf, als er meine Schultern abgeklopft hat und mir ins Gesicht sieht. Irgendwie scheint er sich vor mir zu erschrecken. Vor meinen Augen, meiner Nase, vor meinen Beinen und Armen, die er soeben noch väterlich tätschelte. Mir fällt plötzlich ein, ich habe den Vater meiner Oma noch nie gesehen, nie berührt. Er ist ja seit 1953 tot. Lange Zeit sehen wir uns schweigend an. Dann schließt er die Augen und schüttelt den Kopf, lacht über sich selbst. Ich dachte kurz, du wärst Alexandra.